Guten Morgen. In unserer Predigtreihe sind wir auf einer Reise durch das Lukas-Evangelium und heute lesen wir vom Kapitel 14 die Verse 15 bis 35. Wo befinden wir uns im Lukas-Evangelium? Nach dem Wirken Jesu in Galiläa. Das geht so von den Kapiteln 4 bis 10, beschreiben die Kapitel 10 bis 20 die Reise nach Jerusalem von Jesus. Und ab Kapitel 20 lesen wir dann über die letzten Reden von Jesus in Jerusalem, dann Passa, dann Kreuzigung, dann Auferstehung und Himmelfahrt. Im heutigen Text begleiten wir also Jesus ein Stück weit auf seinem Weg nach Jerusalem. Und im Text gibt es zwei Abschnitte, die Verse 15 bis 24. Da geht es um ein Gleichnis mit einem Festmahl mit sehr ungewöhnlichen Gästen. Und die Verse 25 bis 35, da geht es um eine radikale Nachfolge. Und eine Warnung vor einer voreiligen Nachfolge. Ich lese jetzt den ersten Abschnitt, die Verse 15 bis 24, Lukas 14, 15 bis 24. Ja. Das große Abendmahl, übertitelte es der Luther. Da aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich möchte danken für dein Wort. Ich möchte danken, dass wir uns hier um dein Wort versammeln dürfen. Ich möchte dich bitten um deine Gegenwart, dass du jetzt zu uns sprichst. Mach du unsere Ohren auf, mach du unsere Herzen auf und sprich du zu uns. Und segne uns jetzt mit deiner Gegenwart. Amen. Rechts von meinem Schreibtisch hängt eingerahmt der Vers von 1. Korinther 4,20. Da steht: Das Wort Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft, also in Dynamis, in Dynamit. Was bin ich doch froh, das muss ich jetzt am Anfang nochmal loswerden, was bin ich doch froh, dass die Bibel, Gottes Wort, kraftvoll ist, dass es Dynamit ist, dass es lebt, dass Gott auch durch die Bibel zu uns redet und ganz wichtig, dass wir das auch bestätigen können, dass wir das auch erleben und erfahren haben. Kommen wir zum ersten Abschnitt im Text, zu dem Gleichnis. Der Hausherr lädt zu einem Festmahl ein. In den Köpfen der Juden, die da mit ihm am Tisch saßen, war wahrscheinlich am Anfang, wie er anfängt, er lädt zum Festmahl ein, am Anfang das Bild von 2. Mose 24 und Jesaja 25 im Kopf. Denn da geht es um das finale messianische Festmahl. Auf das haben sie alle gewartet. dass sie da eingeladen sind, dass sie alle kommen. Sie haben sich schon so drauf gefreut. Vielleicht haben die Zuhörer noch nach dem ersten Satz noch mit dem Kopf genickt. Aber es kommt ganz anders. Dieses Festmahl ist kein trauriger Leichenschmaus, sondern es ist ein Freudenfest. Im Matthäus-Evangelium ist es ein Hochzeitsessen, ein Anlass zur Freude. Es fällt auf, dass in der Bibel sehr oft das Wort Freude vorkommt. Zum Beispiel die Engel bei Christi Geburt, in den Psalmen, in den Briefen von Paulus, so oft bei Jesus, Freude. Und deswegen, vielleicht gleich am Anfang darf ich mir die Frage erlauben, erleben wir diese Freude im Herrn? Wer kann uns diese Freude schenken? Jesus schenkt uns diese Freude. In den Religionen, da muss man sich kasteien, da muss man sich quälen und was tun, und dann reicht man trotzdem nicht, sich Gott zu nähern. Jesus hat nichts mit Religion zu tun. Alle Religionen führen ins Nichts, weil ich hier was für Gott tun muss, um gerettet zu werden. Und ich schaffe es trotzdem nicht. Es geht nicht darum, was kann ich für Gott tun, sondern was hat Gott bereits getan für mich. Jesus aber macht ein Freudenfest. Jeder darf kommen. Die Tür wird aufgemacht. Komm, wie du bist. Das Evangelium, das sprengt alle Religionen. Heute darf ich das erleben. Der erste Teil in diesem Gleichnis, es ist angerichtet. Verse 16 und 17, er sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl, lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon bereit. Es ist alles angerichtet. Es ist alles auf den Tischen, bevor die Gäste kommen. Es ist eher ungewöhnlich. Aber so macht das Gott. Alles ist fertig. Es gibt keine Wartezeit. Nichts ist mehr nötig. Kommt her. Greift zu. Freut euch. Und Gott weiß, was uns gut tut. Was wir brauchen, wo unsere Bedürfnisse liegen. Jesus kann unseren Lebenshunger stillen. Jesus ist die Lebenserfüllung. In Johannes 6,51 sagt Jesus, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das Leben wird erfüllt. Am Anfang unseres Textes im Vers 15 steht, da aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus, selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Wer das Brot isst, wer Jesus annimmt, für den bricht das Reich Gottes an. Komm zum Freudenfest, nimm von den Gaben, nimm vom Brot, es ist alles bereit. Der zweite Teil in unserem Gleichnis, die peinliche Pleite, in den Versen 18 bis 20. Da entschuldigen sie sich alle. Der erste sprach, ich habe einen Acker gekauft, bitte entschuldige mich. Der andere, 5 Joch Ochsen gekauft, bitte entschuldige mich. Der dritte sagt, ich habe eine Frau geheiratet. Der Knecht geht auf Befehl vom Hausherrn aus und gibt allen Eingeladenen Bescheid, dass sie jetzt kommen sollen. Ist schon alles auf den Tischen. Aber der eine sagt, wie schon, ich habe einen Acker gekauft, bitte mich zu entschuldigen. Der andere sagt, ich habe Ochsen gekauft, bitte mich zu entschuldigen. Der dritte sagt, ich habe gerade geheiratet, bitte um Entschuldigung, kann nicht kommen. Gott ist nicht dagegen, dass wir unsere Geschäfte ordentlich führen. Oder auch nach einer Hochzeit hat ja der Bräutigam eine gewisse Schonzeit gehabt. Aber die Einladung zu diesem Fest ist doch eine ganz, ganz andere Dimension. Und was die Leute hier machen, ist eine Geringachtung, eine Beleidigung des Hausherrn. Wenn wir hören, dort und dort gibt es Benzin unter 1 Euro oder in dieser Bank kriege ich wahnsinnige Zinsen, wären wir nicht die Ersten, die dort gewesen wären. Dinge des Lebens sind uns sehr wichtig, Alles ist uns manchmal wichtiger als das große Angebot Gottes. Das ist eine ganz andere Dimension. Wo suche ich mein Lebensglück? Wo ist das lebendige Brot? Wo ist das lebendige Wasser? Das sind die Fragen, die uns zuerst beschäftigen sollen. Ja, so vielen Leuten ist die Einladung zum Fest Gottes nicht so wichtig wie andere Dinge, die sie natürlich auch tun müssen. Ich habe mich gefragt, was ist mir wichtig oder was ist euch wichtig? Darum geht's. Wo ist die Priorität? Steht da Jesus an erster Stelle? Und so viele Menschen sehen sich selbst im Zentrum des Universums. Alles dreht sich um sie. Und das führt ins Chaos. Denn alles dreht sich im Grunde um Gott. Und wir müssen uns Demut schenken lassen, damit wir uns hier einordnen können. Der dritte Teil, das sind die ungewöhnlichen Gäste. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu seinem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Es gibt einmal ein zu spät. Wir lesen es öfters in der Bibel, zum Beispiel Reiche und der Bettler Lazarus. Im Lukas 16 kommt es dann. Reiche und dieser Lazarus sterben. Lazarus, ein gottesfürchtiger Mann, wird in den Himmel aufgenommen. Der Reiche, der zeitlebens ohne Gott gelebt hat, kommt dort nicht hin. Der will noch handeln. Der will diskutieren. Aber es ist zu spät. Oder das Gleichnis von den törichten Jungfrauen, Matthäus 25. Die kommen zu spät zur Hochzeitsfeier. Die Tür wurde bereits verschlossen. Sie werden nicht mehr eingelassen. Schrecklich. Zu spät. Aus. Vorbei. Game over. Deswegen die dringende Aufforderung von Jesus: Komm jetzt zum Fest, nimm und iss heute. Einmal ist es zu spät, aber wir wissen nicht wann. Schon morgen kann es aus sein mit einem jeden von uns, der da sitzt. Versäume nicht durch leichtfertiges Bummeln und durch Aufschieben das Freudenfest Gottes. In unserer Begebenheit lässt der Hausherr nun die Armen, die Kranken, die Blinden, die Lahmen einsammeln und sie kommen alle. Die Notleidenden, die Gedemütigten, die am Rande der Gesellschaft stehen, die verstehen es besser, dass Gott Gemeinschaft haben will, ohne Vorbedingung. Das Haus ist noch nicht voll, der Knecht geht nochmal aus, um alle möglichen und unmöglichen Leute zum Fest zu bringen. Wen meint Jesus mit den Eingeladenen, die da nicht kommen wollen? Zum Ersten sind es die Pharisäer und Juden. Jesus kommt und bietet ihnen das Evangelium an. Er lädt sie zu seinem Festmahl ein. Lebendiges Brot essen, lebendiges Wasser trinken. In so vielen Begebenheiten lädt er sie ein. Aber alles andere ist ihnen wichtig. Am Ende schreien sie: Kreuziget ihn. Und er stirbt am Kreuz für die Schuld der Welt. Und nur wenige der Pharisäer und Juden nehmen das Evangelium zeitlebens an. Zum Zweiten gilt die Einladung zum Freudenfest für alle Menschen heute, die Jesus noch nicht angenommen haben. Aber auch hier die ernste Warnung von Jesus, diese Einladung nicht zu verpassen. Ja, es gibt immer wieder wichtige Gründe, wichtige Geschäfte. Aber diese Einladung von Jesus ist doch viel wichtiger als alles, was wir auf der Welt hier tun und treiben. Es ist auch eine Einladung, die Auswirkungen auf die Ewigkeit hat. Wo wollen wir die Ewigkeit verbringen? Und auch hier die ernste Warnung: Es gibt ein zu spät. Wer weiß, wie lange ich noch leben werde, ob ich nicht schon morgen tot bin? Und wenn ich länger leben darf, ob ich dann überhaupt noch fähig sein werde und noch verstehe, Jesus anzunehmen? So viel ist vermeintlich wichtig und dabei wird das Wichtigste aufgeschoben. Und zum Dritten ist das auch eine Warnung an uns, die wir Jesus Christus bereits angenommen haben. Ja, das Wichtigste ist schon einmal geschehen. Wir sind nach Johannes 1,12, wir sind Kinder Gottes geworden und wir haben das ewige Leben erhalten. Aber wir müssen uns auch die Frage stellen, was ist wichtig im Leben? Was ist wichtig in deinem Leben? Können wir das sehen, was wirklich wichtig ist? Oder verbringen wir unsere Zeit mit Dingen, die zwar einzeln genommen vielleicht schon wichtig sind für uns, aber haben das Reich Gottes nicht mehr im Auge, im Blickfeld, auch als Christen? Was ist uns wichtig im Leben? Steht Jesus an deiner ersten Stelle? Jesus lädt uns alle zum Freudenfest ein. Und wir sollen uns freuen und im Hinblick darauf leben. So, jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt, die Verse 25 bis 35. Da geht es um eine Warnung vor Selbstüberschätzung und vorschneller Nachfolge. Jawohl, ich lese das einmal. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht vorher hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Oder welcher König zieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist nütze, sondern man wirft es weg. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ein hartes Wort von Jesus. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, kann nicht mein Jünger sein. Wer unter uns jetzt gehofft hat, das Wort hassen, was ich da gelesen habe, ist nur eine zu starke Übersetzung, den muss ich enttäuschen. Im Griechischen steht das Wort miseo, und im Wörterbuch steht tatsächlich hassen, mit Hass verfolgen, verabscheuen. Meint Jesus jetzt, dass wir unsere Verwandtschaft mit Hass überziehen sollen, um ihm nachfolgen zu können? Es steht ja auch noch dabei, dass man sein eigenes Leben hassen soll. Was kann man sonst nicht, sagt Jesus, ein Jünger Jesu sein? Sitzen jetzt nur hasserfüllte Menschen hier im Saal? Was meint Jesus damit? Wer die Verwandten, Freunde, sein eigenes Leben höher und wichtiger achtet als Jesus, der kann kein Nachfolger von Jesus sein. Und genauso, wer nicht sein Kreuz trägt, der kann nicht sein Jünger sein. Jesus offen nachfolgen, Konflikte riskieren, sein eigenes Leben riskieren und Jesus geben. Radikale Nachfolge wird hier eingefordert. Sind wir dazu bereit? Und haben wir uns das gut überlegt? Im Jahr 1978 haben wir eine Evangelisation gehabt in unserer Gemeinde. die war auf Englisch mit einem Übersetzer. Der Redner, das war ein Schwarzer, das war ein Riegel von einem Mann. Und immer wenn der sich in meinen damaligen 2CV reingesetzt hat, hat er sich bedenklich auf die Seite geneigt. Und jeden Vortrag, ich höre es noch heute, jeden Vortrag hat er beendet mit den Worten: Count the costs, count the costs. Überleg dir die Kosten, überleg dir die Konsequenzen, wenn du Jesus nachfolgen willst. Überleg dir, willst du wirklich Jesus nachfolgen? Ist das dein Ernst? Radikale Nachfolge. Ganz oder gar nicht. Einige der Konsequenzen werden vielleicht für dich nicht so angenehm sein. Aber wir dürfen nicht in einer Bequemlichkeit nachfolgen. Wir dürfen nicht auf halbem Weg dann umdrehen, wenn es zu mühsam wird. Und so viele Dinge wollen uns auch unbewusst wegziehen. Unsere Freude an unserem Verwandten und Freundeskreis, unsere eigene Trägheit, unser eigenes Leben. Ja, Gott will, dass wir Freude haben, dass wir uns über die Freunde freuen, dass wir das Leben herrlich finden. Aber was ist das Wichtigste im Leben? Jesus will uns doch beschenken. Aber da muss man gründlich rechnen, ob die konsequente Nachfolge von Jesus mehr wert ist als unsere Kosten, als das, was wir aufgeben werden. Jesus will uns frei machen. Er will uns frei machen auch von Dingen, an die wir uns jetzt klammern, die aber für unser Leben nicht so wichtig sind. Seine Gabe wiegt mehr als alles, was man vom ersten Platz in unserem Herzen weiter nach hinten rein darf. Nachfolge Jesu bedeutet, den Willen Gottes zu tun. Auch die rechte Einstellung zu den Dingen der Welt und zum eigenen Leben. Und Jesus gibt uns in den Evangelien eine ganze Reihe von Gleichnissen über dieses Thema. Zum Beispiel in Matthäus 13 das kurze Gleichnis über die Perle. Das ist nur sehr kurz, zwei Verse. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Der Kaufmann findet eine Perle und die möchte er unbedingt haben. Und er verkauft alles, was er hat. Er gibt alles her. Er ist vermutlich jetzt obdachlos. Er hat nichts mehr. Aber er hat diese Perle, diesen Schatz bekommen. Welchen Preis bist du bereit, für die Nachfolge zu bezahlen? Und Jesus bringt nun in unserer Lukas-Stelle zwei Beispiele, in denen es darum geht, überschlag die Kosten, count the costs. Seine ist jemand, der einen Turm bauen will, sagen wir heutzutage, der will ein großes Haus bauen. Natürlich setzt er sich vorher hin und rechnet, was kostet mich das einerseits, wie schaut meine Finanzierung aus, kann ich mir das überhaupt leisten, jetzt oder dann auch in Zukunft, inklusive der Betriebskosten. Und jeder, der das halbfertige und verlassene Haus sieht, weil der Bauherr nicht mehr weiter kann, der greift sich doch an den Kopf, wie das passieren kann. Überschlage die Kosten, Jesus nachzufolgen. Gott möge uns vor Selbstüberschätzung bewahren. Das zweite Beispiel ist ein König, der in einen Krieg zieht. Der hat nur 10.000 Soldaten. Der Feind aber hat 20.000. Und der König muss sich sehr genau überlegen, ob und wie er mit der Hälfte von Leuten den Kampf gewinnen kann. Und wenn er sieht, das geht sich nicht aus, dann muss er um Frieden bitten, rechtzeitig. Da muss er sich dem anderen unterwerfen. Auch er überschlägt die Kosten. Wir müssen uns die Frage stellen, was sind wir bereit für die Nachfolge von Jesus einzusetzen? Ein bisschen was von meinem Leben und von meiner Zeit? Oder ja, schon etwas mehr? Oder ja, schon ziemlich viel, aber einen kleinen Rest brauche ich noch, wenn etwas schiefläuft, als Sicherheit? Oder bin ich bereit, alles einzusetzen? Jesus auf die erste Stelle zu setzen. Radikale Nachfolge. Vers 33 sagt Jesus so: Auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Es geht nicht darum, als Welt- und Menschenhasser asketisch durch die Welt zu laufen. Es geht einfach um die Frage, was steht an erster Stelle in deinem Leben? Was ist die Nachfolge Jesu dir wert? Überleg das genau. Dass du nicht beim ersten Gegenwind umgeblasen wirst, dass du aufgibst. Jesus lädt uns zu seinem Fest ein. Er ist das lebendige Brot, er ist das lebendige Wasser. Er will uns frei machen. Und seine Gabe wiegt viel mehr auf, als was man loslassen muss oder eher mit Gottes Hilfe loslassen darf, damit Jesus an erster Stelle in meinem Leben steht. In der Bergpredigt in Matthäus 5 sagt Jesus zu seinen Nachfolgern: Ihr seid das Salz der Erde. Wir wissen, Salz ist notwendig für den menschlichen Körper. Es würzt, es konserviert, es heilt. Und Jesus sagt: Ihr Nachfolger, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz an seiner Wirkung verliert, was kann man dann damit tun? Es wird weggeworfen. Man kann es für nichts mehr gebrauchen, es ist unnütz geworden. Wenn uns als Nachfolger Jesu alles andere im Lauf der Zeit wichtiger wird als das Reich Gottes, dann sind wir wirkungslos für die Welt. Wenn wir zum Beispiel sagen, ja, die Bibel ist ein nettes Buch, aber nicht kraftvoll, es ist nicht Gottes Wort, es ist eine Aneinanderreihung von netten Geschichten, aber es ist nicht das kraftvolle Wort Gottes. Oder wenn wir nicht mehr überzeugt sind, dass wir Sünder sind und die Vergebung von Jesus benötigen. Wie können wir dann das Salz der Erde sein? Wir werden unnütz in der Funktion als Salz der Erde. Kommen wir zum Schluss. Im ersten Abschnitt sehen wir Menschen, also bei dem großen Festmahl, da sehen wir Menschen, denen alles in der Welt wichtiger ist, als der Einladung von Jesus zu seinem Fest zu folgen. Das ist so wie bei einem Schiffsuntergang, wo ein Passagier darauf besteht, sein Glas in der Bar auszutrinken, als sich rechtzeitig retten zu lassen. Ich glaube, bei der Titanic hat es da auch ein paar Beispiele gegeben. Jeder hat eine Ausrede. Jede Ausrede mag als einzelne Ausrede plausibel erscheinen. Aber im Vergleich zur Einladung von Jesus zum großen Fest ist das nichts. Paulus schreibt einmal im Philipperbrief, was er für Vorzüge hat. Er war ein eifriger Vorzeigejude gewesen. Er war der führende Theologe. Er hat das Alte Testament auswendig gewusst. Er hat das ganze Gesetz beachtet. Und dann schreibt er, dass er nach seiner Begegnung mit Jesus das alles, was er hatte, was er erreicht hat, sein Wissen, seine Stellung, alles, dass er das als Schaden erachtet, sogar als Unrat im Gegensatz zu dem, was er in Jesus gefunden hat. Im zweiten Teil geht es auch ums gleiche Thema. Was ist dir wichtig im Leben? Es geht um Freunde, es geht um Verwandte, es geht ganz besonders um mich. Sind wir bereit, das alles, auch uns selber, loszulassen und uns in die Hände von Jesus zu begeben, um alles zu gewinnen? Sonst können wir nicht Jünger Jesu sein. Alles oder nichts. Count the costs. Überleg dir, ob du bereit bist, alles zu geben. So wie der Kaufmann mit der Perle. Und bedenke, dass wir als Christen das Salz der Erde sind. Und das Evangelium nicht zu einer der vielen möglichen Religionen verkommt. Jesus will alles von uns. Aber er gibt uns auch wirklich alles, was wir brauchen. Noch viel mehr, nämlich das, was wir heute noch gar nicht uns vorstellen können. in der Ewigkeit, ein Leben mit Gott. Ganz oder gar nicht. Wo stehst du? Count the costs.